Als die Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes im März jetzt ihre Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich gemacht hat, sie wirft ihm ja unter anderem vor, im Internet Fake-Profile von ihr erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Seitdem ist eine öffentliche Diskussion über Gewalt gegen Frauen erneut ausgebrochen und dazu haben beigetragen, ganz wesentlich, Christina Lunz und Düzen Tekal. In einer Petition haben sie 10 Forderungen an die Politik gegen männliche Gewalt gestellt, denn jede dritte Frau in Deutschland erlebt körperliche bzw. sexualisierte Gewalt. Jede dritte, das müssen Sie sich bitte mal vorstellen. Was muss passieren, damit Frauen in Deutschland wirklich sicher leben können? Das erläutern Sie nun in einem Buch. Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen, heißt es. Und darüber spreche ich jetzt mit Düzen Tekal, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin. Guten Morgen, Frau Tekal, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Sie setzen sich ja schon seit Jahren für die Rechte von Frauen ein, insbesondere auch für die Rechte der Jesidinnen durch Ihre Organisation Hawa Help, aber auch weltweit, auch hier in Deutschland. Und Sie werden regelmäßig angefeindet. Was für Anfeindungen erleben Sie da?
Also da ist eigentlich alles dabei und leider auch aus allen Richtungen, ob das von Rechtsextremisten kommt, von Antisemiten, aber auch von religiösen Extremisten. Viele haben ein Problem damit, dass wir uns laut äußern, dass wir die Taten der Täter aussprechen. Und die Tatsache, dass das immer noch zu wenige tun, sorgt dafür, dass dann eben auch Einzelpersonen gezielt diffamiert und angefeindet werden. Also wir können hier wirklich auch von digitaler Lynchjustiz sprechen, also von Cancel Culture bis Isolierung, bis Feindmarkierung, Lügen, die behauptet werden, Boykottaufrufe und Drohungen, die dann leider auch in der Realität so umgesetzt werden, dass auch Veranstaltungen konfrontiert werden, gestört werden, auch im Beisein von Familienangehörigen. Und für mich die Spitze war eigentlich, als wir eine Veranstaltung hatten für IS-Überlebende, wo Frauen aus IS-Gefangenschaft waren, die teilweise jahrelang in den Händen der IS-Mörder waren und sich dann plötzlich rechtfertigen mussten, weil Leute Dinge behauptet haben, die nicht stimmen. Und tatsächlich geht es jetzt gar nicht um mich, es geht einfach um alle Frauen. Es geht um was Kollektives und das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, weil wir den Frauen das Gefühl nehmen wollen, dass sie Einzelfälle sind. Wir sind alle keine Einzelfälle und wir können den größten Resilienzmuskel haben, solange die Strukturen so sind, wie sie sind, solange wir eine Gesetzgebung haben, die Frauen nicht effektiv vor männlicher Gewalt schützt, digital und analog, so lange haben wir auch dieses Problem der Gewalt an Frauen. Und jede Frau, die sich öffentlich äußert, die in Sichtbarkeit geht, in Hörbarkeit geht und sich mit Themen auseinandersetzt, die in den Weltbezug geht, wird angegriffen. Das ist Fakt.
Da kommen wir gleich drauf. Ich würde gerne noch wissen, andere hätten sich von dem, was Sie gerade schildern, von diesen vielen Anfeindungen, die ja wirklich brutal und drastisch sind, längst unterkriegen lassen. Wie gehen Sie damit um, Frau Tekal, dass wir immer weitermachen können?
Unser Aktivismus ist nicht losgelöst von Bedrohung und Morddrohung zu verstehen. Das ist traurig, ist eine traurige Wahrheit, die da auch zutage kommt. Aber wir können nicht anders. Unser Aktivismus ist alternativlos. Wir sind gegründet auf der Asche des Völkermords an unserer eigenen Religionsgemeinschaft. Frauen wurden versklavt, vergewaltigt, weil sie der vermeintlich falschen Religion, Ethnie, aber eben auch dem falschen Geschlecht angehören. Und dass das passiert im 21. Jahrhundert und dass wir eine Kultur des Schweigens entwickelt haben, das können wir als Frauen nicht auf uns sitzen lassen. Und ich denke dabei an den heiligen Zorn meiner Vorfahrinnen, aber ich denke auch an das, was wir den Nachfahrinnen schuldig sind. Und wir reden von Gewalt an Frauen in Deutschland, nicht im Irak, nicht in Syrien, nicht in Afghanistan. Und ich möchte nicht, dass Frauen und Mädchen morgens aufstehen und Angst haben, nur weil sie sich äußern und weil sie Position beziehen. Und damit das nochmal klar ist, Kritik in allen Ehren, darum geht es nicht, aber Misogynie, Frauenfeindlichkeit, die dann zu Morden führen, zu Diffamierung führen, das dürfen und können wir nicht akzeptieren. Und das Netz fühlt sich für viele Frauen von uns seit Jahren an wie der Wilde Westen. Und allein die Tatsache, dass wir unsere Meinung kundtun, hat verheerende Folgen. Doxing, Stalking, sexualisierte Gewalt mit Unterstützung von KI und Tech-Unternehmen verdienen mit an der Gewalt an Frauen. Und wenn Menschen, es geht ja um Menschen, Angst haben müssen wegen der Äußerung ihrer Meinungsfreiheit und ins Visier von Frauenhassern geraten, dann gefährdet das auch unsere Demokratie in Deutschland. Und deswegen ist das hier nicht nur eine Frauensache, das ist keine Bagatelle. Hier geht es um eine ganze Gesellschaft und darum, wie wir diese Schweigespirale unterbrechen und dass wir endlich aufhören müssen, die Täter doppelt zu belohnen und die Opfer erneut im Stich zu lassen. Und ich rede hier von Opfern, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen, von Opfern, die isoliert werden, von Opfern, die sich im Stich gelassen fühlen, von der Bundesregierung, vom Rechtsstaat, von Behörden. Und da kann jeder von uns ein Lied von erzählen.
Ich habe es eingangs ja gesagt, jede dritte Frau in Deutschland erlebt körperliche bzw. sexualisierte Gewalt. Das muss man sich doch immer wieder wirklich einfach vor Augen halten in Deutschland. Warum ist nun der Fall Fernandes im März ist das publik geworden, so eine Art Weckruf gewesen, Frau Teckerl?
Ich glaube, dass es darum geht, dass es uns aufgerüttelt hat, weil wieder mal schonungslos offengelegt worden ist, wie alltäglich männliche Gewalt gegen Frauen ist. Und deswegen bleibt mir auch der ein oder andere Scherz im Halse stecken, wenn ich da zum Beispiel an Dieter Nuhr denke, der ja auch die Tatsachen verkehrt hat, indem er Gewalt legitimiert hat. Und jeder Femizid ist einer zu viel. Und wenn wir Witze darüber machen, werden Frauen getötet und müssen um ihr Leben fürchten. Und ich glaube, der Fall Colleen Fernandes hat eben gezeigt, wie nah Frauen auch dran sind an der Gewalt und dass es nicht immer nur von außen kommt, sondern dass es der eigene Partner sein kann, der einen in diese Situation bringt. Und ich glaube, es ging auch darum, dass dieser Mut, dass der uns Frauen sehr beeindruckt hat und dass jede einzelne Frau von uns weiß, wie wohl sie auch die Gewalt an sich dosieren muss, um trotzdem weiter mitmischen zu können. Und ich finde, das war so ein Giselle-Pellicot-Moment, weil es ist ja mitnichten so, dass Opfer automatisch die Solidarität auf ihrer Seite haben. Also wir sehen ja auch, wie Colleen Fernandes gerade diffamiert wird, angefeindet wird, wie ihr die Kraft ausgeht. Ich habe sie das letzte Mal getroffen und sie war bei unserer Petitionsübergabe dabei. Und dann hat sie gesagt, mich hat die Wut hierher getrieben, die mich um den Schlaf gebracht hat. Und diese Wut, die ist kollektiv. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die es mittlerweile leid sind. Und wir fragen uns schon, warum das Schweigen so laut ist, gerade auch von männlichen Feministen, die sich ja sonst immer sehr laut äußern. Aber wenn es darauf
Absolut.
ankommt, hören wir niemanden.
Ihre Petition in Solidarität mit Colleen Fernandes, die Sie mit Christina Lund und Ricarda Lang ja unmittelbar nach der Veröffentlichung der Vorwürfe im Spiegel gestartet haben, die haben mittlerweile, ich glaube, über 360.000 Menschen unterschrieben. Was Sie gerade sagen, können Sie den Anteil der Männer schätzen, die da unterschrieben haben? Also bei Demos gegen Frauengewalt trifft ja meistens doch auf Frauen. Wie sieht es bei der Petition aus?
Ja, der ist leider sehr gering und trotzdem bin ich dankbar für jeden einzelnen Mann, der unterschrieben hat. Und ich bin auch dankbar für einen Mitinitiator, Batal, mit kurdischstämmigen Wurzeln, der auch einen Verein gründen musste, weil seiner Mutter sehr viel Gewalt durch den Partner widerfahren ist. Und das Ergebnis war nüchtern, das war mager. Der hat sehr viele Aktivisten, auch männliche Journalisten, bekannte Menschen aus Film, Funk und Fernsehen angeschrieben und er hat gesagt, dass die Reaktionen sehr enttäuschend waren. Und es geht nicht um so einen Generalverdacht, den wir hier aufmachen wollen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es geht darum, dass wir mit den guten Männern gemeinsam gegen die alte Welt, gegen das Patriarchat kämpfen müssen. Und selbst wenn es den einen oder anderen Mann gibt, der sagt, ich bin unsicher, dann sprecht uns an. Wir sind offen. Es geht nicht um einen dagegen. Es geht darum, wie wir gemeinsam diese Schweigespirale aufdecken. Aber leider, leider dürfen wir nicht unterschätzen, dass es auch immer noch viel zu viele Männer gibt, die von diesem Patriarchat viel zu sehr profitieren, als dass sie was daran ändern würden. Und trotzdem geht es darum, dass wir Männer hier nicht unter Generalverdacht stellen, sondern dass es darum geht, wie wir auch für die Töchter gemeinsam an einer Welt arbeiten können, die angstfreier einhergeht, wo Menschen auch in ihre Kraftfelder gehen können, ohne dabei Angst haben zu müssen, wenn sie morgens aufwachen, dass sie dafür wieder ja, digital getötet werden.
Dieter Nuhr haben Sie gerade selbst angesprochen. Ich nochmal zur Ausführung. Der hat sich ja in seiner ARD-Sendung am 18. Juni an diesem Begriff der strukturellen Gewalt abgearbeitet und mit einer sehr missglückten, zynischen Pointe, ich zitiere ihn mal, die Wahrscheinlichkeit bei 300 bis 350 Femiziden pro Jahr auf einen Frauenmörder zu treffen, sei praktisch null, hat er gesagt und empfahl, noch ein Zitat, zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erst mal kennenlernt. Sie sagen, das ist einfach blanker Hohn, was er da sagt,
Genau.
und bodenloser Humor auf dem Rücken von Frauen. Während Frauen sterben, machen Männer Witze. Was muss denn passieren, Frau Teckerl, dass Männer wie Dieter Nuhr ihre Haltung ändern, dass solche auch solche Witze nicht mehr passieren, die ja auch was aussagen und etwas machen mit den Menschen, die sie hören?
Sowohl der Fall Pellicot als auch Fernandez zeigen doch, du kannst deinen Ehemann vermeintlich in- und auswendig kennen und trotzdem kann er dir Gewalt antun. Also da bleibt mir das Lachen im Halse stecken. Und während Frauen getötet werden, machen Männer Witze. Das ist die Gesellschaft und der Zustand unserer Gesellschaft, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Deswegen ist es ein sehr gutes Beispiel. Und dieses Beispiel zeigt, dass die Scham immer noch nicht die Seiten gewechselt hat. Wenn Männer glauben, diese Witze zu machen, ohne dass es Konsequenzen hat. Das hat mit Humor aus meiner Sicht nichts zu tun. Und ich habe einen schwarzen Humor. Ich habe einen sehr ausgeprägten Humor, aber das hier ist kein Humor. Und es geht darum, dass nicht nur die Scham die Seiten wechseln muss, sondern auch die Angst, die Ressourcen und dass das genau der Nährboden ist einer Gesellschaft, die sowas vorbereitet. Gewalt an Frauen kommt nicht aus dem luftleeren Raum, sondern es fängt genau damit an, im Einzelnen. Und wir Frauen können uns das nicht aussuchen. Die Gewalt, die uns erreicht, die kommt aus allen Richtungen. Und es geht darum, dass es da keinen Rabatt mehr geben darf, sondern dass man das sehr klar adressieren darf. Das heißt, jemand, der so viel Bühne bekommt und so austeilt, hat dann auf der anderen Seite nichts Besseres zu tun, als andere Medienhäusern Maulkörbe zu verpassen, weil ihm die Aussagen nicht passen oder er das Gefühl hat, dass er falsch wiedergegeben wird. Und das ist etwas, wo ich eben sage, dass wir uns doch mal die Frage stellen müssen, ja, in was für einem Zustand der Gesellschaft wir uns als Frauen mittlerweile befinden. Und das ist kein Less of Crime, das ist nicht so ein Frauending, sondern das hier ist von zentraler Bedeutung und das ist ein Gerechtigkeitsanliegen für eine ganze Gesellschaft. Und dass ausgerechnet Deutschland zum Täterparadies mutiert ist, dass ausgerechnet hier das Netz ein strafloser Raum geworden ist, wo Frauen wirklich Angst haben und zwar auch sehr bekannte, prominente Frauen, die sich hilflos fühlen. Und auch das Beispiel von Christina Lunz und mir zeigt, du kannst die besten Netzwerke haben, du kannst mit Kraft, Resilienz ausgestattet sein und trotzdem fühlst du dich bitter alleine und isoliert, wenn du das Gefühl hast, dass du der Täter nicht habhaft werden kannst. Und deswegen haben wir diese Forderung sehr konkret formuliert und sie schöpfen auch aus dem Leben.
Das sind diese 10 Forderungen, die Sie an die Bundesregierung stellen, zum Beispiel das Zustimmungsprinzip bei sexuellen Handlungen, also dieses nur Ja heißt Ja, wie in Spanien, Frankreich und Schweden ja schon gemacht wird. Seit 2016 heißt es Nein heißt Nein. Der Unterschied ist, der liegt auf der Hand, denke ich. Dann Spanien scheint sowieso ein gutes Vorbild zu sein. Sie setzen sich ja auch für ein Gesetz ein gegen geschlechtsspezifische Gewalt wie in Spanien. Wie erklären Sie sich, Frau Deckel, dass Frauenschutz in Deutschland nun so schleppend passiert? Also immerhin betrifft das die Hälfte der Bevölkerung.
Das versteht doch kein Mensch. Und ich treffe viele, die sagen, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, dass Deutschland da hinterher ist, hinter fast allen lateinamerikanischen Ländern, weil wir auch gefragt werden, wie realistisch sind eure Forderungen? Diese Forderungen werden weltweit in vielen Ländern bereits umgesetzt. Und Sie haben es gerade gesagt, das Ja heißt Ja. Das hat 2016 die feministische Bewegung in Deutschland das Prinzip Nein heißt Nein erkämpft. Das war ein ganz wichtiger Fortschritt, aber das reicht nicht aus. Der nächste notwendige Schritt ist Ja heißt Ja. Und das wird von den Ministerpräsidenten in den nächsten Tagen entschieden. Und wichtig dabei ist, die Verantwortung wird hier umgekehrt. Es darf nicht länger darum gehen, dass Betroffene beweisen müssen, sich gewehrt zu haben oder Nein gesagt zu haben. Und viele Betroffene können das in der Realität nicht in so einer Gewaltsituation. Das heißt aber keine Zustimmung, ja. Und es gibt ja diese sogenannte Schockstarre. Davon können Frauen ein Lied erzählen, denen sowas passiert ist. Und deswegen für uns gilt, wer sexuelle Handlungen möchte, trägt die Verantwortung, sich die Zustimmung einzuholen. Und nicht nur die Scham, auch die politische Verantwortung hat hier die Rechenschaftspflicht. Und deswegen glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Buch auch als Manifest verstanden wird, wo Männer und Frauen sich sozusagen da auch Hilfe holen können, konkret nachlesen können. Dieses Buch ist im Kollektiv entstanden. Da steht der Name von Christina Lunz und mir. Aber es waren so viele kluge Menschen beteiligt und Juristinnen und sehr viele Menschen, die gesagt haben, wir müssen jetzt hier mal zeigen, was hier wirklich los ist in diesem Land.
Dennoch am Schluss, was macht Ihnen trotz alledem Hoffnung, Frau Tegal?
Es gibt so viel, was mir Hoffnung macht. Unter anderem die Tatsache, dass wir in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur leben. Das heißt, unsere Stimme ist unser wichtigstes Instrument, was wir in einer Demokratie haben. Und ich möchte nicht, dass wir uns Maulkörbe erteilen lassen, freiwillig. Wenn wir angeblich vermeintlich so viel dürfen, warum schweigen dann immer mehr progressive Stimmen und Frauen? Das muss uns alarmieren. Und die Hoffnung besteht darin, dass ich morgens aufstehen kann und machen und sagen kann, was ich will. Die Konsequenzen muss ich dafür auch tragen. Ich will sie aber nicht alleine tragen. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo es keine Rolle spielt, ob du als Frau oder als Mann zur Welt kommst. Und was mich auch glücklich macht oder mir Hoffnung macht, ist, dass ich persönlich, aber auch wir kollektiv uns keine Maulkörbe mehr auferlegen lassen. Und dieses Gefühl von Freiheit fühlt sich verdammt gut an. Und damit möchten wir die Menschen auch anstecken. Wir möchten zeigen, dass es Orte der Liebe gibt und Möglichkeitsräume. Und wir wollen zeigen, bei uns wird es nicht dunkel. Bei uns darf man in seine Kraft gehen. Bei uns soll man streiten, man soll konstruktiv diskutieren. Ich habe nichts gegen den guten Streit. Ich kann auch diskutieren. Aber es geht darum, dass wir das wieder zulassen müssen und wir müssen besser sein. Und ich glaube eben auch, dass es darum geht, wenn Täter für das, was sie tun, zur Rechenschaft gezogen werden, dann macht das die ganze Gesellschaft besser. Es gibt keinen Grund, es zu lassen, vor allem hier in Deutschland.
Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Düzen Tekkal auf Radio 3. Sie hat zusammen mit Christina Lunz das Buch geschrieben, Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen, für eine Gesellschaft, in der alle sicher sind. Ein Manifest erschien jetzt bei Heine, 176 Seiten, 16 Euro. Und dieses Gespräch, das finden Sie gleich auch auf radio3.de.